SWR 2 Zeitgenossen.
Wir wandern heute Hügel und Berge hinauf in der Schweiz und im Schwarzwald. Wir steigen hinab in familiäre Abgründe und Seelentiefen und wir sprechen über Heikles, den Umgang mit der Krankheit Krebs. Urs Fees hat eine Zeit lang als Schriftsteller den Alltag in einer onkologischen Klinik begleitet und Jahre später wurde er selbst Patient und hat darüber geschrieben. Leise, präzise und einfühlsam. Diese Worte fallen oft, wenn es um das vielfach ausgezeichnete Werk von Urs Fees geht. Er ist Jahrgang 1947, lebt in Zürich und Italien und ist heute bei uns in den SWR 2 Zeitgenossen. Herzlich willkommen, Herr Fees.
Guten Tag.
Ich füge den Beschreibungen Ihrer Literatur noch ein Wort hinzu, nämlich traumhaft. Und so liest sich eine Erzählung von Ihnen, die im Schwarzwald spielt, in den geheimnisvollen Rauhnächten. Da kehrt ein Mann nach langer Zeit zurück in sein Dorf. Und nicht nur die Familiengeschichte, die Sie hier aufrollen, geht unter die Haut, sondern auch, wie atmosphärisch Sie von dieser Gegend erzählen. Was mögen Sie, der Schweizer am Schwarzwald?
Ja, ich muss da auch korrigieren mit Italien. Ich war in den letzten 5, 10 Jahren sogar öfter im Schwarzwald als in Italien. Und diese Erzählung Rauhnächte ist wirklich ohne den Schwarzwald undenkbar. Mhm. Es ist so, dass ich hier viel wandernd unterwegs war und mich einfach diese Stimmungen mitgenommen haben. Ich erinnere mich genau an den Punkt, an diese Erzählung dann entstand. Das war da dieser Weg hinauf vom Kinzigtal, Mittelbach gegen den Späneplatz, Sonnenuntergang, später Dezember. Und wir sind da in die Sonne hineinmarschiert, Sonnenuntergang. Plötzlich kam dieser Nebel herauf und ein Käuzchen hat gerufen. Und die Begleiterin, so quasi meine Beatrice durch die Ortenau, hat gesagt, jetzt beginnen die Rauhnächte. Und ich hatte das Wort vorher nie gehört. Und ich bin dann von diesem Zeitpunkt an in diese Gegend, das nächste Tal hinauf, da ins Harmersbachtal, quasi ein Jahr lang unzählige Male einfach gewandert und habe die Stimmungen aufgenommen. Den Schnee im Winter, die Stürme des Regens, die Sonnentage, der Herbst, die Farben, die Düfte. Und wenn ich einen Text schreibe, dann ist immer der Punkt, finde ich eine Sprache. Eine Sprache, die dem Was entspricht. Das Was muss im Wie des Erzählens aufgehen. Und hier war es wirklich so ein sich überlassen. Den Flurnamen, den Landschaftsstimmungen, den Wörtern, Namen. Und aus dem ist dann allmählich diese Geschichte eines Rückkehrers entstanden.
Es wird schon sehr spürbar, wenn Sie erzählen, wie wichtig Ihnen die Natur ist. Der Schnee, das Licht, die Landschaft, die Pflanzen, die Düfte. Das spürt man in ganz vielen Ihrer über 15 Romane und Erzählungen sind es mittlerweile. Sie sind ein richtig sinnlicher Wanderer, kann man das so sagen?
Man kann das so sagen und kann da auch anfügen, dass etwas von der Sinnlichkeit der Wahrnehmung immer auch in die Prosa einfließen sollte. Ich habe gern diese sinnlich, atmosphärisch dichte Prosa, die erzählt, die uns als Leserinnen und Leser aber auch mitzunehmen vermag, mit ihren Stimmungen, mit ihren Düften, aber auch natürlich mit ihrem Geschehen.
Mhm. In dieser Erzählung Rauhnächte geht es zum einen um die Sagen, um die Mythen, die sich um diese Nächte ranken. Es geht um Erinnerungen auch. Aber letztlich geht es auch um das Sozialleben des Dorfes, die Traditionen, den Umgang auch miteinander. Sie sind selbst auch auf einem Bauernhof aufgewachsen, die ersten Kindheitsjahre im Kanton Aargau. Die Eltern waren Landwirte. Spielte dieser Erfahrungsraum Dorf eine Rolle für die Erzählung?
Spielte eine sehr große Rolle, auch von den Motiven. Einerseits diese Menschen, die in einer Ursprünglichkeit in der Landschaft leben, wie man das ja in der Stadt nicht mehr erlebt, die verbunden sind eben mit den Jahreszeiten, mit den Stimmungen. Ich habe es von meiner Kindheit her auch dann als sehr schweigsam erlebt. Das sind Menschen, die nicht viel reden. Ich habe es ja ein bisschen zu übertragen versucht auf diese Kneipenszene, diese Besenwirtschaft, wo da die Trinker einfach stumm auch vor sich hin trinken und sitzen. Also da sind wir bei einem weiteren Moment natürlich, was Schreiben ist. Wenn man ja zu schreiben beginnt, dann kommt ja auch immer das Erinnerte, das Erfahrene, das tief in uns, in Bildern gespeicherte hoch und schiebt sich so quasi in die Sprache, in der man schreibt, ein.
Und das wären jetzt bei Ihnen auch die Kindheitserinnerungen an das Dorfleben.
Genau, das Dorfleben, diese Kindheitserinnerungen, auch diese Gesichter, übrigens auch so eine Hofgeschichte, die ich als Kind erfahren habe in der eigenen Familie, das kam dann jetzt nach unzähligen Jahrzehnten, ich bin ein älterer Herr, plötzlich kam diese Geschichte dann auch wieder hoch und daneben die andere, das komme ich dann vielleicht später darauf zurück, die Geschichte meiner Mutter auch, die da indirekt verwoben ist damit. Also das ist dann auch sehr präsent, also sehr sinnlich präsent. Und während dieses Wanderns durch diese Landschaft, das ist ja das Schöne, wenn man sich so wirklich überlassen kann, den Stimmungen dieser wunderbaren Landschaft. Und dann können sich diese Stimmungen, diese Erinnerungen entwickeln und haben dann plötzlich eine bestimmte Präsenz.
Mhm. Der Mann in dieser Erzählung wandert eben durch den Schwarzwald. Er gleitet immer wieder zurück in, ich sage mal, traumhaften Sequenzen zurück in die Kindheit und Jugend. Da hat es einen üblen Bruderzwist gegeben und jetzt will er sich mit dem Bruder versöhnen und dafür gibt es einen bestimmten Anlass, denn er ist selbst sehr krank. Das ist der Anlass für diese Geschichte, die eben zurückgleiten lässt, auch in die rauen Nächte, in die Düfte dieser besonderen Tage. Diese Krankheitserfahrung mussten Sie leider auch machen. Sie bekamen vor einigen Jahren eine Krebsdiagnose und haben schwere Behandlungen und Krisen durchgemacht. Darüber haben Sie dann auch geschrieben. Die Erzählung ist, glaube ich, auch in dieser Zeit entstanden, oder?
Ja, das ist richtig. Diese ganze Behandlungsgeschichte ging dem voraus. Von daher war natürlich dann auch diese Zeit da im Schwarzwald so quasi eine Art Rehabilitation, das Draußensein, das auch dieses Ganze hinter einem lassen. Das ist ja eine unglaubliche Anstrengung, auch so eine Behandlung, auch eine innere Anspannung. Man weiß ja lange nicht, wie kommt das heraus. Man ist mit dieser eigenen Hinfälligkeit, sage ich jetzt mal, konfrontiert und strampelt sich da heraus. Und das ist unglaublich kräfteraubend.
Wie geht's Ihnen heute?
Mir geht's heute, das muss ich sagen, gut. Ich kann meine Arbeit tun. Ich bin geheilt diesmal nie, aber soweit gesund, dass diese Geschichte wirklich verarbeitet ist, also körperlich und ich denke auch psychisch.
Sie haben einen Roman geschrieben über diese Krankheit oder vielleicht nennen wir es eher eine Chronik, Halt auf Verlangen. Da zeichnen Sie die seelischen Bewegungen nach, die diese Krankheit begleitet haben, von der Diagnose bis zur letzten Bestrahlung, Schock und Ängste und Erinnerungen. Warum war es Ihnen wichtig, darüber zu schreiben? Oder war es mehr eine Notwendigkeit vielleicht?
Ja, das kann man so sagen. Bei mir ist es immer so, das hat sehr früh angefangen, schon in der Kindheit, das Greifen zum Stift und dann Schreiben, Erzählen und damit auch Bannen. Also das quasi, ich glaube, es ist so, nicht ausgeliefert sein. Ich habe als Kind das erfahren, dieses ausgeliefert sein und dann mit irgendetwas sich zu wehren. Und Schreiben, Erzählen ist ja dann eine Form von Aktivwerden, aber auch eine Form von Bestimmungsmacht wiedererlangen. Also man kann ja dann im Erzählen die eigenen Geschichten in Möglichkeiten durchgehen. Und das Schöne am Schreiben ist ja, dass man immer auch Hoffnungen einfließen lassen kann, dass Wünsche in der Prosa, nicht plump im Sinne von Happy End, aber dass Wünsche in der Prosa auch Platz haben. Man könnte jetzt an die Märchen erinnern, die zwar auch die gewalttätige Welt zeigen, aber es ist doch immer noch ein Schimmer, ein Lichtfaden, eine Fadensonne, sage ich jetzt mal, dass es auch anders sein könnte. Es war übrigens gar nicht die Absicht, ein Buch zu schreiben. Ich musste einfach jeden Tag mit dem Tram quer durch die Stadt fahren, hinaus, die Kliniken sind etwas außerhalb der Stadt und immer die gleiche Fahrt und immer das Wahrnehmen, der Stift dabei, die äußere Welt wahrnehmen und die innere so einfließen lassen. Das gab wirklich so eine Art Fahrtenheft. Und ich wusste am Schluss nicht, was soll ich jetzt damit machen? Soll ich das zu meinen vielen Tagebüchern tun und ablegen? Und dann habe ich mal mit meiner Lektorin gesprochen und sie hat gesagt, ja, das ist ja kein Tagebuch, du hast ja das alles umgesetzt, das sind Prosa. Das ist ja die Geschichte einer Kindheit, die eben hochkommt. Oder im Moment, in dem man der Hinfälligkeit ausgeliefert ist, diesen Einblick hat in das Entschwinden oder möglich Entschwinden von Leben und Sein beginnt man ja auch quasi, wenn ich das jetzt etwas salopp sage, ist man ja quasi in einer pränekrologischen Situation, nämlich das Ungewisse geht voraus und man kehrt zurück in die Erinnerung. Mhm. Und genau das ist ja in dem Buch passiert. Es ist ja keine Krankengeschichte, das wollte ich nicht, das hätte ich auch nicht veröffentlichen wollen, sondern zu zeigen, wie einer in einer bestimmten Situation seinen Erinnerungen nachgeht und quasi schreibend das Leben zurückholt. Nur im Erzählen kehrt das Leben zurück. Ich glaube, das ist so ein Satz, der sinngemäß in dem Buch vorkommt.
Ich hatte trotzdem, als ich das Buch gelesen habe, das Gefühl, diese Krankheit macht sehr einsam. Oder Krankheit trennt, heißt es, glaube ich, auch an einer Stelle.
Ja, sie nimmt ein bisschen das voraus, was viele von uns erst ein bisschen erlebt haben in diesem Jahr. Man zieht sich zurück. Hier war es, glaube ich, dann noch so, ich habe ja ein Buch, so diese Einzelkapitel Zellen der Einsamkeit heißt es, glaube ich. Zelle ist ja ein wichtiges Wort in dieser Krankheit. Mhm. Die Zelle im Körper, die quasi amok läuft, wenn ich es auch wieder salopp ausdrücke. Und dann diese Zellen des Rückzuges. Und in denen entwickeln sich dann aber auch Zellen des Schreibens, so gewissermaßen. Aber ich muss sagen, das Ausgeliefertsein, die Einsamkeit, man fühlt sich ja ein Stück weit auch stigmatisiert. Also man wagt nicht einfach so, eben wie jetzt mit der Pandemie, das haben jetzt viele ja auch erlebt, hinauszugehen. Man fühlt sich irgendwie ausgesetzt. Das mag jetzt psychologisch sein, vielleicht gibt es nicht allen so. Und von daher ist es natürlich schon ein nicht allein sein, das bin ich übrigens gewohnt, mit dem komme ich gut zurecht, aber eine Einsamkeit, das heißt, man kann nicht mehr das Alleinsein einfach so sprengen, sondern ist natürlich auch von der Frage her, das weiß man ja nicht oder ich wusste es nicht, wie kommt das heraus, wie überstehst du das alles, das schränkt natürlich nochmal die Möglichkeiten ein.
Merkwürdigerweise gibt es auch immer noch ein Gefühl der Scham, was sich mit dieser Erkrankung verknüpft. Das wird auch noch mal deutlich.
Also es ist unglaublich, das weiß ich eben aus meiner frühen Tätigkeit. Es ist ja bei mir da eine ganze Geschichte vorausgegangen, indem ich im Spital gearbeitet habe. Und da habe ich schon gemerkt, wie sehr, und das war auch ein Grund, dass ich auch jetzt, heute hier am Rundfunk so offen darüber rede, wie die Menschen gerade bei dieser Krankheit sich immer noch stigmatisiert fühlen. Ich habe in unzähligen Patientengesprächen erfahren, dass Männer, Frauen mir sagten, ich weiß überhaupt nicht, mit wem ich über diese Krankheit reden kann. Kann ich im Block, in dem ich lebe, den Menschen, auch meine nächsten Vertrauten, das sagen? Kann ich ihnen meine Krankheit zumuten? Und man weiß ja auch, dass sogar die engsten Paarbeziehungen scheitern, indem der eine die Krankheit des anderen, diese Hinfälligkeit, nicht verträgt.
Oswald, Sie haben es eben schon angesprochen. Sie haben einige Jahre vor Ihrer eigenen Erkrankung in einer onkologischen Klinik gearbeitet. Worin genau bestand denn damals Ihre Arbeit oder Ihre Aufgabe? Es klingt so nach einem wirklich interessanten Projekt.
Ja, das war ein interessantes Projekt. Der Chefarzt einer onkologischen Abteilung, der meine Bücher kannte, hat die Abteilung neu aufgebaut und die Radioonkologie ist ja eine hochtechnisierte Medizin. Und die Frage war für ihn, wo bleibt in dieser hochtechnisierten Medizin der Mensch? Und einer, der das doch feststellen kann, ist ein Schriftsteller und ich hatte nichts anderes als die Aufgabe, auf allen Ebenen teilzunehmen. Also ich war an Patienteneintrittsgesprächen, das ist, wenn man die Diagnose bekommt, Therapiegespräche, wo verkündet wird, was als nächstes geplant ist. Dabei, ich war auch dabei, wenn Ärzte unter sich waren und solche Krankheitsfälle diskutierten. Ich war mit Patientinnen und Patienten im Gespräch. Ich habe aber auch in den Korridoren beobachtet, ich habe nichts anderes gemacht, als was ich immer mache. Ich habe aufgeschrieben, das aufgenommen, zu kleinen Texten verfasst und dann so ungefähr alle 14 Tage war eine Art Fortbildungskurs, also wo alle teilnehmen mussten an der Abteilung. Dann habe ich nichts anderes gemacht, als so Texte vorgelesen, was ich beobachtet habe. Also beispielsweise ein Patient, der eine Diagnose bekommt und dann eine Therapie, sagen wir jetzt eine Bestrahlung, verordnet wird, der muss aufgeklärt werden über die Nebenwirkungen. Und das sind 2,5 A4 Seiten, die müssen ihm vorgelesen werden. Nach der 8. und nach der Diagnose schaltet er natürlich ab, der nimmt gar nichts mehr auf. Also solche Dinge dann zu sagen, dosiert im Gespräch, das mitzuteilen und so weiter. Ich habe dann manchmal nur die Körperhaltung beschrieben. Der Arzt liest ihm die Nebenwirkungen vor und die Körperhaltung des Patienten, der knickt immer mehr zusammen. Und der Arzt sagt, ja, jetzt kommen noch die und die Punkte und am Schluss muss er es dann unterschreiben, dass er das ausgehört hat. Also solche Dinge oder Gespräche unter Patienten im Warteraum, also dass man da auch Nischen schafft, dass einer für sich sein kann und so weiter. Also da gab es einige, und ich könnte jetzt haarsträubende Beispiele auch erzählen, dass dann plötzlich von dem Punkt, wo sie sich umziehen müssten, muss er ja zum Tisch, sagt man dem, wo er sich drauflegen muss, dass ich plötzlich festgestellt habe, da fehlen die Pyjamas. Also da musste der so quasi einen Spießrutenlauf machen, bis er zu seinem Tisch kommt. Und er weiß natürlich, dass er von allen Seiten beobachtet wird, weil das wird ja von außen gesteuert. Also solche Dinge habe ich dann festgestellt. Ich weiß nicht, warum. Habe es gesehen oder vielleicht hat ein Patient in mir das auch gesagt, weil sie das Gefühl hatten, da ist einer, der schaut, was geht. So. Und dann wurden solche Dinge dann auch geändert. Ja. Also es war ein permanentes eigentlich Dasein. Das war übrigens nicht einfach so kurz, sondern ich war insgesamt mehr als 2 Jahre auf der, also nicht jeden Tag natürlich, auf der Station und dann später noch vereinzelt immer wieder, also über Jahre hin, und ich habe da die Krankengeschichten kennengelernt. Ja, und jetzt zum Schluss eines Tages sagte ich mir, und was ist eigentlich mit dir? Also ständig mit diesen Krankengeschichten konfrontiert ist. Und dann ging ich zur Hausärztin und sagte, ja, das ist wieder der Schriftsteller, der sich dann irgendwas einbildet und so. Wir machen da einen kurzen Test und dann fallen unter den Zahlen deine Imaginationen zusammen. Und das war dann nicht so.
Da treffen ja sehr unterschiedliche Welten. Sie haben das ja dann eben auch nochmal am eigenen Körper sozusagen erlebt. So unterschiedliche Welten aufeinander. Also diese nüchterne Sprache der Medizin, die eine ungeheure Macht ja auch entwickelt. Sie haben das eben sehr anschaulich beschrieben, wie die Menschen quasi darunter zusammenknicken, die natürlich auch für eine große Distanz sorgt. Und auf der anderen Seite die Emotionen der Patientinnen und Patienten, die auch oft ganz sprachlos sind. Ne? Wie kann ein Schriftsteller da nochmal helfen? Also insbesondere den Patientinnen und Patienten, aber sicherlich auch den Ärzten, die ja auch belastet sind.
Ja, Sie sprechen jetzt quasi ein zentrales Thema an. Das Erste, was ich festgestellt habe nach den ersten Wochen, es gibt verschiedene Sprachschichten im Spital. Es gibt die Sprachschicht der Ärzte unter sich in den Beratungen. Es gibt die Sprachschicht der Ärzte unter sich beim Mittagstisch. Es gibt die Sprachschicht von Arzt zu Patient, das ist die spannendste. Und dann gibt es noch die des Patienten, der oft dann am Verstummen ist, der nicht weiter weiß. Also das ist unglaublich, diese Sprachschichten, die sie da im Spital dann auch nochmal sozial verschieden ausgeprägt, je nachdem, woher einer oder eine kommt. Und das sind unglaubliche Spannungen. Wir haben dann da auch so miteinander drüber geredet, dieses Prinzip Augenhöhe. Also, dass der Arzt nicht da oben schon mit seiner Sprache da oben ist, sondern halt transponieren muss nach unten zur Ebene des Patienten. Denn das Entscheidende, dass das ja gelingt, dass da ein Wille da ist, dass er zumindest versteht, was jetzt vorgeht. Dass er nicht in dieser Ungewissheit bleibt. Und gerade die Radioonkologie hatte damals, heute besser, einen schlechten Ruf. Man sagt, da wird verbrannt und da wird totes Terrain und so weiter. Also diese Vorurteile waren damals noch sehr groß. Und ich habe schon festgestellt, dass Stummwerden, das nicht mehr wissen, wie sich äußern und das Wagen, sich zu äußern, eben gegenüber der eigenen Umgebung, gegenüber den Ärzten im Spital, das ist eines der großen Probleme des Patienten, der ja einerseits die Krankheit hat, überlebe ich das und wie, aber andererseits, wie komme ich klar mit dieser Situation? Und da sage ich dir, was ich in mir selber gesagt habe, es geht darum, das Gespräch zu finden, mit dem Gespräch mich zu äußern, werde ich auch aktiv. Und wenn ich dann auch noch eine Aufmerksamkeit erfahre von jemandem, der mir zuhört, ob das der Arzt ist, eine Psychoonkologin, das führt ja dann auch zur Selbstaufmerksamkeit. Also ich kann zum ersten Mal wieder quasi eine Perspektive entwickeln und nach vorn schauen, was mache ich jetzt aus dieser bestimmten Situation heraus. Und das hilft natürlich dann auch dem Prozess, dass so eine Therapie nicht nur körperlich gelingt, sondern dass sie auch den ganzen Menschen erfasst. Und das ist, glaube ich, auch eines der Probleme dieser modernen Medizin, dass sie einfach den Fall heilt, also der Onkologe heilt dann diesen Tumor, den er da vor sich hat, und da ist die Medizin in Deutschland und auch natürlich hier in der Schweiz schon sehr fortgeschritten und nur zu loben.
Ja, wobei natürlich die Psychoonkologie in den letzten Jahren, glaube ich, auch nochmal große Fortschritte in der Integration gemacht hat. Ich glaube, es ist mittlerweile sehr selbstverständlich, ne, dass es die gibt.
Ich muss da auch sagen, meine Anfänge, also diesen ganzen Auftrag, das war zwischen 2007 und 2010. Also das sind ja mehr als 13 Jahre her. Und gerade in dieser Zeit habe ich das selber auch beobachtet, dass sich das stark geändert hat. Also dass man auch in der Ausbildung jetzt mitunter darauf achtet, zum Beispiel, wie überbringe ich so eine Botschaft, Nachricht oder wie man das immer nennen will, die ja meist eine Schreckensnachricht für den Patienten ist.
Sie haben einen Roman geschrieben, in dem dieses Thema auch verarbeitet, bearbeitet wird, und dem haben Sie ein schönes Zitat vorangestellt. Wir sagen etwas, wir reden zueinander, aber wir reden nur so vor uns hin. Aber wir wollen etwas ganz anderes sagen, aber es ist zu schwer, von den Dingen zu reden, die uns wirklich bewegen. Das ist ein Zitat von Friederike Mayröcker, Motto quasi ihres Romans Paarbildung. Dieses Motto schwebt über einer Liebesgeschichte. Ein Mann und eine Frau begegnen sich in einer Krebsklinik wieder. Er ist dort Psychologe, sie ist Patientin. Wie viel von ihrer Arbeitserfahrung in der Onkologie ist da eingeflossen?
Ja, da ist sehr viel eingeflossen. Ich muss auch fairerweise sagen, ich habe diesen Auftrag nicht angenommen, um ein Buch zu schreiben. Man hat als Schriftsteller ja auch ein bestimmtes ethisches Programm, und ich würde nie in ein Spital gehen, Patienten zuschauen, um dann darüber ein Buch zu schreiben. Da kommt man in eine gefährliche, voyeurhafte Situation hinein. Sondern es war so, dass ich diese Arbeit gemacht habe und mich hat das Ganze dann sehr beschäftigt. Das ist mir so nahe gegangen, dass ich dann angefangen habe, darüber zu schreiben. Und habe dann das zuerst für mich gemacht und habe das dann meiner Umgebung zu lesen gegeben. Man hatte dann das Gefühl, das sei jetzt nicht am Buch das voyeurhaft, im Gegenteil, das ein bisschen auch sogar aufklärerisch wirken kann. Und ich habe dann meinen Ärzten das gesagt, dass ich darüber geschrieben habe. Und da war schon zuerst eine große Skepsis, weil Ärzte fürchten natürlich immer, aha, also was dann Journalisten manchmal machen, jetzt haut er uns in die Pfanne, er wird irgendetwas, was er gesehen hat, aufgreifen und dann in seinem Buch verarbeiten und die Medizin bekommt mal wieder etwas ab. Und das war nicht so. Also ich habe dann übrigens, das wäre noch spannend, mit all diesen Ärzten darüber reden müssen, was der Unterschied ist zwischen einer literarischen Verarbeitung und dem Schreiben eines Artikels für die Zeitung. Und habe dann eben diese Langsamkeit, mit der wir an Figuren herangehen, wie sich ein Stoff entwickelt, dass wir Menschen aus ihrem Ganzen heraus, nicht nur aus der Medizin, betrachten und sie in Geschichten verwickeln, dass sie diese gesamtheitliche Sicht. Es geht, wenn man erzählt, immer um den Menschen, den Einzelnen mit seinen Nöten, mit seinen Gefährdungen, mit seinen Ängsten. Das ist so quasi etwas, was mir bei jedem Buch wieder sehr vor Augen steht. Und natürlich gehört zu diesen Gefährdungen nicht nur die unglückliche Liebesgeschichte, sondern es gehört auch die Krankheit dazu. Und ich denke, die sogenannte schöne Literatur, wie man sie auch nennt, ist auch ein Ort, an dem genau das erzählend dargestellt wird, immer aus der Sicht derer, die auch betroffen sind. Also da ist auch ja eine große Empathie von mir dem gegenüber, aber gleichzeitig lernt man bei diesem Erzählen auch, was jeder, der im Spital arbeitet, auch leisten muss, die Frage von Nähe und Distanz. Die Distanz heißt beim Autor dann, die Geschichte als eigene Geschichte erzählen und dass da natürlich dann wieder neben dem Wahrgenommenen, Recherchierten, Beobachteten dann eigene Erinnerungen auch einfließen. Den dritten Pol, der eine Erzählung macht, habe ich jetzt noch nicht genannt, nämlich die Imagination, die Fantasie, also das, was dann den Stoff auch quasi eine Freiheit gibt. Ich würde mal sagen, dieser Roman ist ja eine Gratwanderung zwischen eben sachlicher Situationsbestimmung, also die medizinischen Dinge sind klar, die Krankengeschichten stimmen, aber auch erzählerischer Freiheit. Und
konnten Sie das, die Ärzte überzeugen, Herr Faes?
Ja, das war noch spannend. Ich glaube, ich habe noch nie so stark meinen Beruf vertreten mit den Worten, wie ich sie jetzt gemacht habe. Und also ich bin da auch aufgeregt in diese Sitzung gegangen. Es waren etwa 10 Ärzte und sie haben natürlich völlig recht. Die Naturwissenschaftler schauen ganz anders. Da hatten wir auch Auseinandersetzungen, wir haben uns auch gerieben. Und am Schluss, das verstehe ich heute noch nicht, haben sie gesagt, schreiben Sie das Buch zu Ende. Wir wollen es vorher nicht sehen, vor allem auch der Chefarzt, der ja verantwortlich war. Aber wir teilen Ihnen einen Arzt zu, dem Sie alles quasi unterbreiten können, damit die Krankengeschichte, ich musste ja dann eine konstruieren, ich konnte ja nicht eine Krankengeschichte übernehmen.
Damit die Hand stimmt. Und Fuß hat, okay.
Genau. Gut, dann die Fiktion, das wissen Sie, die bricht zusammen, wenn irgendwo der kleinste Fehler ist, ist die Glaubwürdigkeit dahin, ja.
Ja, ich hatte dieses Zitat von Friederike Mayröcker deswegen nochmal erwähnt, weil es in diesem Roman nicht nur um die Krankheit geht, sondern es geht auch um etwas Versäumtes, um eine versäumte Liebe, um etwas, was gesagt hätte werden müssen, was gelebt werden können zwischen zwei Menschen. Das ist auch ein wiederkehrendes Thema in Ihren Romanen, also der Schmerz über das Einanderverfehlen, kann man das so sagen?
Ja, man kann das so sagen. Man plant ja, wenn man schreibt, wie ich nicht, jetzt erzählst du wieder von dem oder die Figur ist mal wieder fällig, sondern das holt einem ja auch ein in diesem Prozess, den ich geschildert habe. Man hat das Gefühl, ich habe etwas wahrgenommen, jetzt gehe ich an was ganz anderes ran. Ich bin einer, der immer denkt, ja, nur sich nicht wiederholen, nicht repetitiv werden, sondern einem neuen Stoff dich annähern, suchend, recherchierend, herantastend, behutsam, leise und so weiter. Und wenn man dann, jetzt bin ich wieder bei diesem Punkt, wenn man das ja alles zusammen hat, dann ist ja eben die Frage, wie finde ich eine Sprache? Und wenn ich die Sprache dann gefunden habe, wie ich erzählt habe da bei Rauhnächte, wo es quasi durch die äußere Situation, die Flurnamen und so weiter ging, dann beginne ich zu schreiben. Und das Schreiben, wenn dann die Sprache sich entwickelt, das kann man sich vorstellen, ich komme aus den Schweizer Bergen, wie so ein Erdrutsch, der da stattfindet, dann rutscht vieles mit, was man gar nicht geplant hat. Und irgendwann stehen dann diese Steine wieder, die gerollt sind, und man beschaut sie wie ein Archäologe und findet dann das eine oder andere darunter, was jetzt wiederkommt aus der eigenen Erfahrung, Vergangenheit. Und das sind dann auch, ich sage es jetzt so, Momente der Wahrheit in der Literatur für den Schreiber. Und so ein Fundstück ist wirklich das Versäumte, das Nicht-Realisierte, das immer nur Warten. Viele meiner Figuren sind auch oft Wartende, statt aktiv Handelnde zu werden. So.
Das klingt jetzt alles so ein bisschen schwer, ne? Also mit der Krankheit und dem Versäumten und so. Gerade dieser Roman Paarbildung, von dem wir gerade eben gesprochen haben, der ist gar nicht so schwer, sondern der hat eine fast schwebende Leichtigkeit. Wie gelingt es Ihnen, über Schweres substanziell und trotzdem leicht zu schreiben? Schwierige Frage, ja, vermutlich.
Schwierige Frage. Ich bin aber übrigens Ihnen sehr dankbar, dass Sie das jetzt aufgenommen haben, gerade diese Frage der Schwere. Meine Leserinnen und Leser sagen auch beim letzten Buch immer, deine Bücher sind gar nicht schwer. Ich lese die in einem Zug und das Ganze wirkt leicht. Und ein Rezensent hat mir mal gesagt, ja, das ist wie dieses sechste Gebot von Calvino, dass die Schwere des In-der-Welt-Seins plötzlich ganz leicht wirken kann, fast flockig wirken kann, auch fast heiter wirken kann. Und ich ich kann zu diesem Geheimnis nur sagen, das ist kein Geheimnis, sondern das ist eigentlich die Macht der Sprache. Also die Sprache, die einen Klang haben muss. Ich kann erst zu schreiben beginnen, wenn dieser Klang da ist, dieser Rhythmus da ist, und zwar einer, der eben nachhalt, der über den Satz hinausklingt. Und da kann ich Ihnen nur verraten, unter 10, 12, 14, 15 Fassungen geht das bei mir nicht ab. Und jede ist wie ein Schüleraufsatz durchkorrigiert. Ich schreibe es zuerst von Hand und später ist dann mal getippt und dann mache ich aber wieder von Hand. Also ich schreibe dann von Hand so lange hinein, bis das Chaos so groß ist, dass man es wieder übertragen muss. Und ich glaube, diese Leichtigkeit entsteht nur durch den Klang der Sprache. Ich meine, was man mit einem Wort wie Zellen machen kann. Jedes Wort hat ja eine Geschichte und in dem klingt so und so viel mit. Das, die Spracharbeit, das ist das, was mich fasziniert, immer bis heute.
Ich glaube, dieser Eindruck der Leichtigkeit, für mich zumindest, hat auch ein bisschen wieder mit der Natur zu tun. Manchmal ist es so, als würde ein Erzähler zwischendrin so am Fenster stehen und innehalten und sagen, guck mal, schön. Oder es weht ein Blumenduft von draußen rein, ja, durch das Spital. Oder die Figuren sind in der Landschaft des Bergell unterwegs. Da kommt auch wieder das Wandern mit hinein. Also ich habe das Gefühl, die Natur beruhigt und öffnet zugleich und macht auch eine Leichtigkeit.
Das ist sehr gut beobachtet und ich würde gerne das Wort, das Sie jetzt verwendet haben, innehalten, unterstreichen. Es gibt in wahrscheinlich allen meinen Büchern, ohne dass ich das jetzt bewusst plane, sondern das ergibt sich dann aus dem Schreibprozess heraus, diese Momente des Innehaltens, ich nenne sie mit einem Wort von Ingeborg Bachmann auch gestundete Augenblicke, also wo das so wie ein Moment, wie alles wie stillsteht, übrigens auch in Liebesgeschichten sind mir diese Augenblicke immer wichtig und das Wort, das ich dann für diese Augenblicke brauche, ist das, was viele von uns suchen, einen Moment von Aufgehobensein, Getragensein von der Stimmung, von einem Wehen in den Bäumen, vom Ruf des Käuzchens, den ich erwähnt habe für Rauhnächte, vom aufsteigenden Nebel, der da vom Kinzigtal hochgestiegen ist. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Augenblicke und wir müssen uns die auch nehmen, dieses Innehalten, dieses einfach sich überlassen dem, was ist, ob es da ein Mensch ist, ob da eine Landschaftsstimmung ist, denn diese Momente, die tragen weiter, die hallen nach, genauso wie ein eben gelungener Satz über den Punkt hinaus nachhallen kann.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Schriftsteller Urs Fees. Aufgewachsen in 50er und 60er Jahren mit 4 Geschwistern, zuerst auf dem Hof in Aarau, dann in Zürich. Ich habe gelesen, in einem calvinistischen Umfeld. Wie sehr hat Sie das geprägt?
Das hat mich sehr geprägt. Da könnte ich jetzt ein anderes Motiv immer wieder finden, dass so quasi sich schuldig fühlen. Im Calvinismus ist quasi der Satz, wir sind schon dadurch schuldig, dass wir da sind. Wir müssen uns immer behaupten durch viel Arbeit und durch Gelingen. Also diese Strenge, diese calvinistische Strenge hat mich sehr geprägt, aber ich rede selten über mich, vor allem über meine Kindheit und über die frühen Jahre, aber ich tue es jetzt gern. Wir haben jetzt dieses Gespräch und ich möchte nochmal auf Rauhnächte zurückkommen. Diese Stimmung hat mich da eingeholt, dieses schmale Tal, schweizerisches Mittelland, so quasi zwischen Bern und Zürich, wenn man das so sagen darf, mit dem Blick in die Innerschweiz und die Berge rücken manchmal beim Föhn heran. Aber diese Kindheit war wirklich, und ich will jetzt nicht pathetisch werden, keine glückliche Kindheit. Meine Mutter war traumatisiert. Sie hat ihre eigene Mutter auf fürchterliche Art und Weise verloren. Sie ist umgebracht worden. Sie hat das 19-jährige Mädchen gefunden in einem Zustand, den ich jetzt hier auch nicht beschreiben will. Und das war jetzt schweizerische Kriegsvergangenheit natürlich. Das waren SS-Gruppen, die unter dem Namen Sportgruppen tätig waren, so ein Mitläufer. Diese Großmutter wäre es für mich gewesen, hat sich auch um Flüchtlinge gekümmert. Und die Mutter, also meine Mutter, hat das 19-jährige Mädchen dann das nie mehr verarbeitet. Sie blieb festgefroren in diesem Augenblick. Und das Resultat für uns Kinder war eine traumatisierte Frau, die hat wohl für uns gesorgt, aber sie war nie in der Lage, ein Gefühl zu äußern, ein Kind in die Arme zu nehmen. Also quasi die pandemische Distanz haben wir als Kinder schon erfahren. Man war auch nie im Klaren, welche Stimmung herrscht, wenn ich nach Hause komme. Ist sie freundlich? Wird man empfangen? Freut man sich, dass man da ist oder eben nicht? Und was eigentlich die Geschichte auch brisant macht, ist diese ganze Mordgeschichte an meiner Großmutter, das war ein Tabu. Also die Mutter hat nie drüber gesprochen, aber als Kind merkt man ja, da ist etwas. Oder dann kamen die Tanten auf Besuch und dann wurde irgendwie herumgemurmelt. Und diese Geschichte, ich habe sie verarbeitet, relativ nah autobiografisch im Buch Sommerwende, war für mich einerseits der Anlass zu studieren. Ich habe dann Geschichte studiert und auch abgeschlossen, weil ich wissen wollte, was da gewesen ist. Und der Vater wurde sehr früh krank, mit 10. Mit dem habe ich vorher noch diese Landschaften ein bisschen erkundigt. Er ging gern in die Berge. Und mit 10 war eigentlich meine Kindheit zu Ende. Und etwa mit 13, und das ist jetzt keine Übertreibung, habe ich angefangen zu schreiben. Und zwar einfach Tagebuch, was passiert. Und ich habe mir da so eine Gegenwelt geschaffen. Und mitten in diesem Lärm, wir waren eine kinderreiche Familie, es kam dann hinter mir noch, ich war der älteste Geschwister dazu, habe ich mir diese Welt aufgebaut. Und es war so ein Fluchtpunkt. Eine Welt, die dann manchmal eben auch fast märchenhaft schön war, also quasi eine Gegenwelt, eine fiktionale Welt. Ich habe plötzlich, ich glaube mit 13, man kann es im Tagebuch feststellen, vom Ich, sonst schreibe ich auch, ich war in der Schule und ich hatte schlechte Noten, plötzlich er und. Mhm. Und dann diese Fantasie zu entdecken, oder dass man da auch Geschichten entwickeln kann zum Märchen oder Geschichten, in denen auch dann die Nische, die Sie vorhin genannt haben, einen Platz hat, in denen das Wünschen einen Platz hat. Oder eben auch, und das ist in meinen Büchern, das muss ich doch auch noch sagen, zu dem Schweren, sie haben aber alle immer auch einen Hoffnungsschimmer. Sie ziehen nicht hinunter, sondern sie öffnen. Also am Schluss von zum Beispiel, als hätte die stille Türen, sagt sie, komm, wir machen ein paar Schritte. Oder in Paarbildung, die Meret sagt am Schluss auch, dass so, ich will gehen. Also sie bestimmt eigenständig ihr Leben. Also es sind schon diese Hoffnungsschimmer dann da und das habe ich mir selber eigentlich abstrampeln müssen durch diese Gegenwelt. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich heute aus dem Fenster schaue oder in die Zeitung schaue mit diesen Gewalt, Krieg und überall, dann bin ich glücklich darüber, dass ich an den Schreibtisch mich setzen kann, eine Geschichte schreiben kann, eine fiktionale Gegenwelt entstehen lassen. Und ich glaube, das sage ich jetzt nicht nur Urs Fees als Schriftsteller, das sollten wir uns alle in diesen Tagen, wie der Krieg in Nahost, Myanmar und so weiter, ich will es gar nicht aufzählen, ich muss manchmal am Morgen die Zeitung weglegen, wenn ich all das lese. Diese Gegenwelten sollen nicht nur Schreibende, Malende, Filmer immer wieder sich schaffen, sondern jeder Einzelne von uns nicht nachlassen, argumentieren, feine Töne einbringen, nicht dem Gelaber derer folgen, die uns die Welt erklären wollen, sondern Vertrauen auf Argumente, auf, jetzt brauche ich wieder ein Wort, das mich sehr geprägt hat, auf Mündigkeit. Mündigkeit des durchaus im Kantschen Sinne Selbstdenkens, sich selbst entwerfens, einen eigenen Weg gehen.
Osfis, Sie sind diesen Familienspuren, die Sie eben so ein bisschen aufgezeigt haben, immer wieder nachgegangen in Ihren Romanen, haben individuelle Lebensgeschichten sozusagen mit den großen Bögen der Geschichte verknüpft, haben sich mit nationalsozialistischen, antisemitischen Strömungen auch in der Schweiz befasst und Sie haben immer viel recherchiert. Ich denke zum Beispiel an diesen Roman Eine Liebe in Brandenburg. Die Recherchen haben Sie bis nach Israel geführt. Da geht es um ein jüdisches Landwerk. Das war eine Einrichtung, in der sich junge Menschen in Deutschland auf das Leben in Palästina vorbereiten konnten, von den Nationalsozialisten noch bis Anfang der 40er Jahre geduldet. Da hat der Historiker in Ihnen eine Fährte aufgenommen.
Ja, da hat er, das stimmt. Was mir immer wieder passiert, ich stolpere auf Stoff. Ich nehme mir nie einen Plan vor und ich war eigentlich am Schreiben von diesem letzten Buch und kam dann nach Brandenburg. Und das Schöne am Recherchieren ist ja das, man fährt irgendwo hin und denkt, ja, jetzt muss ich diese Gegend erkunden, wie ist da die Landschaft, ich muss da Gespräche führen und so weiter. Und dann trifft man auf etwas, was man nicht erwartet hat. Und das war wirklich diese Hachschara, dieses Landwerk. Um Berlin herum gibt es solche Landwerke. in denen Eltern, die meist selber nicht auswandern konnten, ihre Kinder hinschicken konnten. Und dann gab es in diesen Landwerken eine jüdische Erziehung. Das war übrigens sehr hart für viele, die nicht mehr auch im jüdischen Kontext gelebt hatten.
Ja, das war Vorbereitung für den Kibbutz, ne?
Genau. Nur mit dieser Ausbildung bekam man dann ein sogenanntes Zertifikat. Also das ist ein normales Ausreiserecht, das vom jüdischen Weltkongress damals in London noch ausgestellt wurde. Und das war nichts anderes als Rettung. Es war übrigens bei den meisten dieser Landwerkskinder, Jugendlichen, war es so, dass einige von ihnen gerettet wurden und die Eltern meistens nicht.
Ja, das ist ein sehr berührendes Buch, diese Liebe in Brandenburg, und auch ein interessantes historisches Kapitel, was Sie da noch einmal erzählen. In Ihrem letzten Buch, Untertags, 2020 erschienen, da verdichten sich einige Themen, über die wir schon gesprochen haben. Also es gibt eine Liebesgeschichte, ein Paar, das sich erst spät gefunden hat. Eine Krankheit schlägt zu, hier ist es die Demenz. Das Hellbewusstsein des Mannes, der daran erkrankt ist, schwindet, aber es tauchen Erinnerungen auf, verschwiegen und eine ungelebte Liebe. Ich hatte den Eindruck, als würden sich hier in diesem Buch untergründig Fäden ihrer Arbeit verknüpfen. Insbesondere dieses, sagen wir, dieses Auflösen der Gegenwart und die Macht der Erinnerung.
Ja, das
Sie denken nach.
Überrascht mich jetzt. Wenn ich anfange, denke ich immer, ja, jetzt willst du da an etwas Neuem. Ich bin auch in diese Geschichte hineingestolpert. Ich hatte einen kleinen Artikel geschrieben von mehr als 10 Jahren zu einem solchen Demenzheim. Das war ein kleiner Anthologiebeitrag. Und dann habe ich aber recherchiert und bin da mit 2 Ehepaaren in Kontakt gekommen und habe mit denen dann über lange Zeit Kontakt gehabt, habe sie besucht und so. Und dann war ein Stoff da. Ich wollte aber nicht den klassischen quasi Demenzroman schreiben. Es gibt ja hervorragende Demenzromane. Ich meine nur Geiger zum Beispiel. Das quasi aus dem direkten Erleben heraus passiert ist, sondern ich wollte das quasi, wie ich das immer versuche, in ein Ganzes einordnen. Was heißt das Abschied nehmen? Was heißt das Sprache verlieren? Was ist Sprache? Wir leben in der Gemeinschaft mit Sprache. Wir schaffen uns durch Sprache eine Welt und so weiter. Also so ein bisschen diese übergeordneten Fragen, und habe dann immer wieder angefangen, immer wieder daran geschrieben, und dann aber andere Bücher kamen dazwischen, und ich habe eigentlich dann erst in den letzten beiden Jahren, nachdem ich da auch in den USA noch recherchiert hatte, dieses Buch geschrieben. Und ich habe dann am Schluss entschieden, das quasi in der dritten Person, aber aus der Sicht der Frau zu erzählen. Ja, und dann habe ich diesen Faden, wie erlebt diese Er-Sie-Person, diese dritte Person, wie erlebt sie das, und habe es vom Ende her erzählt. Und da ist es ja doch zunächst eine Liebesgeschichte, also es ist doch eine schöne Liebesgeschichte, wie die Frau ist um die 40, er ist etwas älter, und sie erleben noch einmal, ja, was Liebe ist, dann Aufbruch, der Wunsch nach wahrgenommen, nach Gemeintsein, und mehr habe ich mir im Voraus nicht überlegt, also die Themen, die Sie jetzt da erwähnen, aber es ist so, da kann ich nicht widersprechen, dass dann Themen, die mir immer quasi wahrscheinlich bei mir untertag sind, dann sich wieder einschleichen.
Ja, so war es eigentlich gar nicht gemeint. Ich hatte mehr gedacht, dass diese Fäden sich sozusagen, dass die sich in diesem Werk eigentlich mehr so zusammenbinden. Aber mir ging es insbesondere eigentlich um das Auflösen der Gegenwart durch die Erinnerung, weil das ja in der Demenz passiert, und um den Aspekt der Sprachlosigkeit und das Verschweigen, und dann bricht es quasi auf, weil das Hellbewusstsein des Mannes schwindet. Ja, so würde ich es jetzt mal sagen. Und das ist natürlich das Faszinosum an diesem Text. Ja, Osfees, zum Schluss bin ich dann doch nochmal neugierig. Wird es bald wieder eine Schwarzwaldgeschichte von Ihnen geben? Dürfen wir mit Ihnen nochmal wandern?
Es wird wieder eine Schwarzwaldgeschichte. Ich war im letzten Sommer zum letzten Mal in den Rheinauen und jetzt lange Zeit nicht mehr, und habe mir aber das Terrain so ein bisschen jetzt in diesem Pandemiejahr, habe ich so kleine, ja, ich würde sagen Medaillons gewoben mit diesen Erinnerungen hinauf in die Vogesen, hinauf in den Schwarzwald, wo ich da überall gewesen bin. Also habe das so wie für mich jetzt auch als Gegenwelt, ich war da in meiner Zürcher Wohnung, die nicht sehr groß ist und da so ein bisschen eine Festung geworden ist, mir diese Landschaft, die ich jetzt halt nicht besuchen konnte, auch wieder herangeholt und jetzt versuche ich diese Medaillons zu verknüpfen. Und ich muss auch sagen, ich war da sehr glücklich, dass ich diese Gegenwelt hatte und diese Erinnerungen, eben lange Wege, dies und jenseits des Rheins. Ich habe die Gegend wirklich sehr, sehr gern und freue mich jetzt, da wieder eine Wanderung machen zu können. Und inzwischen habe ich sie halt literarisch quasi vorgeholt. Ja.